Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Also Robinson braucht auf seiner Insel bekanntlich keine Verfassung.
Bis Freitag kommt.
Dann kann er sich mit Freitag auch vertragen. Die können sozusagen im Modus der gegenseitigen Abrede handeln, aber sie brauchen keine Verfassung.
Wenn man Verfassung generell definieren will, das ist das Dokument oder jenes Schriftstück, in dem die Staatsform festgelegt ist, die Gliederung des Staates, vielleicht auch Staatsziele, Institutionen, grundlegende Rechte der Bürger.
Verfassungslos.
Natürlich können sich auch Diktaturen Verfassungen geben, das tun sie auch.
Sie ist von uns allen geschrieben, man spricht davon in allen Betrieben. Nach ihr wollen wir leben, nach ihr immer streben.
Können Staaten und Gesellschaften ohne Verfassung gedeihen? Ein Feature von Florian Felix Wey.
Ich habe doch dieses sehr schöne Buch von Christoph Möllers über Gewaltenteilung, das beginnt.
Ich heiße Florian Meinl und ich lehre öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht und politische Theorie an der Georg-August-Universität in Göttingen.
Der Vatikanstaat, Artikel 1 Absatz 1, unterscheidet die drei Gewalten, stellt allerdings fest, der Papst besitzt als Oberhaupt des Vatikanstaats die Fülle der gesetzgebenden, ausführenden und richterlichen Gewalt.
Obgleich Verfassungen etwas für Demokraten sind und Monarchien, erst recht absolute, ohne solche existieren, gab sich der Vatikan am 7. Juni 1929 ein Grundgesetz, in dem die absolute Wahlmonarchie als Staatsform festgeschrieben ist. Fabrizio Rossi, der Vatikan.
Ja, das ist in der Tat etwas merkwürdig anmutend. Also da kenne ich die Hintergründe nicht, wie das entstanden ist. Aber ja, bewunderlich ist es schon. Mein Name ist Barbara Zehnpfennig. Ich war lange Zeit Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Passau. Bin von Hause aus Philosoph, aber dann zur Politikwissenschaft gewechselt.
Leute treffen zusammen. Sie wollen etwas gemeinsam regeln, aber sie brauchen Regeln, um das Regeln zu regeln.
Die vertragsschließenden Parteien kommen wie folgt überein. Artikel 1, eine Zusammenkunft findet statt. Artikel 2, bei besagter Zusammenkunft handelt es sich um eine friedvolle Zusammenkunft und nicht um eine feindselige Zusammenkunft. Artikel 3, besagte Zusammenkunft ist logisch, explanativ und diskursiv.
Alle Regelungen, Gesetze und die den Gesetzen zugrunde liegende Verfassung ruht auf der Mentalität von Menschen auf.
Wie das Leben so spielt, der erste Anlauf klappt nicht. Zweiter Versuch. Die vertragsschließenden Parteien kommen wie folgt überein.
Artikel 1, eine harmonische, logische, scientifische, ethische, liberale, generelle und kontroverse Zusammenkunft findet statt. 2, die Zusammenkunft ist harmonisch. 3, die Zusammenkunft ist generell. 4, die Zusammenkunft ist logisch. 5, die Zusammenkunft ist ethisch.
Oder soll das ein Scherz sein?
James Fenimore Cooper, die Monikins. Eine Staatssatire. 1835.
Als der Autor des berühmten Romanzyklus Lederstrumpf sein ambitioniertestes Werk vorlegte, existierte die nordamerikanische Demokratie noch kein volles Menschenalter. Sie war jung, chaotisch und Zielscheibe wohlfeilen Spottes. Den lieferte Cooper in die Monikins ab. Eine englische Expedition entdeckt darin ein Land mit einer unbekannten, hochentwickelten Zivilisation, deren Bewohner, die Monikins, ihren Entdeckern intellektuell weit überlegen sind, weil es sich bei ihnen um eine abgespaltene Entwicklungslinie der Menschheit handelt. Affen. Und zwar solche, deren überragende Intelligenz nicht im Gehirn, sondern in ihren Schwänzen lokalisiert ist.
Unschwer lässt sich in Coopers Staatssatire der Konkurrenzkampf zwischen England und den Vereinigten Staaten entdecken, zwischen Adelsgesellschaft und Republik, Traditionalismus und Innovation. 1835 ist die Suche nach einem Idealplan zur Regierung eines freien Landes noch jung und offen für literarische Fantasien.
Weder unter den Zeitgenossen noch in der Literaturgeschichte stieß das Buch auf größere Beachtung und ist weithin vergessen. Doch hier und heute stiftet es eine Idee. Würden wir mit jener von James Fenimore Cooper postulierten Direktheit, Folgerichtigkeit und Schärfe denken, die ein Affenschwanzgehirn hervorbringt, nähme uns nicht Wunder, was weltweit in politischen Verfassungen so alles landet?
Was mache ich jetzt verfassungsrechtlich, wenn ich auf einem verlotterten Wanderweg bin? Habe ich dann ein Verfassungsproblem oder habe ich dann kein Verfassungsproblem?
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874. Durch Volksabstimmung vom 18. Februar 1979 wurde folgender Artikel eingefügt. 37c. Der Bund stellt Grundsätze auf für Fuß- und Wanderwegnetze.
Das wusste ich nicht, aber es ist natürlich putzig.
Affenschwanzlogik 1. Plunder, Kram, Schnickschnack, Beiwerk gehört nicht in Verfassungen.
Steht aber trotzdem drin. Und was für die Schweiz die Wanderwege sind, ist für Nepal die Nationalfarbe und Blume, der Nationalvogel und das nationale Säugetier sowie eine exakte Vorschrift, wie die dreieckige Nationalflagge zu hissen sei. Alles konstitutionell verankert. Bloße Theorie dagegen blieb die Verfassung der Guerilla-Organisation Frelimo in Mosambik, die für die Revolutionäre selbst und später für das von der Kolonialmacht befreite Land gelten sollte, wie der Dokumentarfilmer Thomas Harlan überliefert. Allerdings, das muss man einräumen, als einziger.
Paragraph 2 dieser Verfassung verfügte, dass künftig hin Männer sich an Frauen nur singend wenden durften.
Es liegt natürlich in der Logik des Verfassungsbegriffs, dass man die Verfassung benutzen kann für zwei verschiedene Dinge, nämlich erstens, um bestimmte Fragen der Reichweite einfacher Mehrheiten zu entziehen und zweitens, um bestimmte Aufgaben zu definieren, die einem politisch wichtig scheinen.
Zum Beispiel, dass Abgeordnete in staatlichen Verkehrsmitteln gratis reisen dürfen.
Grundgesetz, Artikel 48, Absatz 3.
Weil Abgeordnete sowieso schwarz fahren könnten, da sie Immunität genießen. Affenschwanzlogik 2.
Wie ganz viele politische Grundbegriffe ist es auch dem Begriff der Verfassung zu eigen, dass er, je nachdem, wovon man den Begriff unterscheidet, sehr unterschiedliche Dinge meint. Also die Verfassung heißt etwas völlig anderes, wenn man zum Beispiel sagt, die Verfassung im Gegensatz zum einfachen Recht. Dann meint die Verfassung bestimmte Normen, die einen höherrangigen Status haben. Wenn man dagegen sagt, zum Beispiel die Verfassung im Gegensatz zur gelebten Verfassungswirklichkeit, dann meint man die Verfassung als eine Art politisches, normatives Ideal dafür, wie das Politische, die soziale Ordnung sein sollen. Wenn man sagt, die Verfassung im Gegensatz zur Verwaltung, dann meine ich damit die höchste Ebene politischen, demokratischen Handelns im Gegensatz zu der eher technischen Vollzugsebene.
Das, was mit der Verfassung gemeint ist, das kann nicht in der Verfassung drinstehen. Das geht über sie hinaus.
Wir haben also nicht nur das Problem, Verfassungsschnickschnack zu vermeiden, sondern auch das richtige Verhältnis zwischen Gesagtem und Ungesagtem zu finden. Dabei sollte das Gesagte nicht zu konkret, das Ungesagte nicht zu versteckt sein. Hat Napoleon Bonaparte mit einem berühmten Aperçu recht?
Eine Verfassung muss kurz und dunkel sein.
Im Original, une constitution doit être courte et obscure. Wobei man obskür auch mit unklar oder undurchsichtig übersetzen könnte.
Naja, das ist ja übersetzt. Die Tugend der Verfassung liegt auch darin, dass sie politische Handlungsspielräume offen hält.
Sinnvoll ist es sicherlich, schon die Grundlagen sehr klar zu formulieren, nicht dunkel. Aber es müssen solche Auslegungsspielräume vorhanden sein, dass man sie den sicher auch immer schneller verändernden Zeitumständen immer wieder pragmatisch anpassen kann.
Affenschwanzlogik 3. Um solch eine Auslegung vorzunehmen, benötigt man ein Oberaffengremium. Wer aber kontrolliert dann die Oberaffen?
Wir finden das irgendwie immer super, wenn vor allem es das Bundesverfassungsgericht tut, engere Vorgaben für politisches Handeln definiert. Das entspricht einer historisch erklärbaren, sehr
deutschen Sehnsucht danach, dass man irgendwie politische Konflikte dadurch löst, dass man sie einfach irgendwie juristisch löst, dass man sie verrechtlicht, dass man durch rechtsstaatliche Bindungen sie eigentlich harmloser macht.
Ein vorderhand löblicher Gedanke. Gerade vor dem Hintergrund, dass der Ausspruch von Napoleon aus dem Munde eines Mannes kam, der alles andere als ein Demokrat, sondern ein nach absoluter Macht strebender Gewaltherrscher war. Eine Verfassung, ob dunkel oder hell formuliert, band ihn in der Praxis nicht. Doch auch das deutsche Modell, in dem das Bundesverfassungsgericht die Letztentscheidungsgewalt hat, umgeht nicht das Problem der Letztentscheidungsgewalt an sich.
Affenschwanzlogik 4. Bindende Auslegungen eines kleinen Expertengremiums geben zwar Orientierung und schaffen Sicherheit, doch unanfechtbare Richtersprüche unterlaufen den freiheitlichen Geist von Verfassungen.
Und überhaupt gilt, Richtersprüche wie Gesetze sind nur Folgen des Rechtsstaats, nicht dessen Fundament. Barbara Zehnpfennig?
Also Böckenförde, ne? Der freiheitliche Rechtsstaat lebt von den Bedingungen, die er selber nicht garantieren kann. Das muss von den Bürgern kommen. Es muss immer wieder unterfüttert werden von diesem Freiheitswillen und der Einsatzbereitschaft der Menschen. Den Geist der Verfassung kann ich nicht in Worten festlegen. Es kommt ja immer darauf an, wie ich eine Verfassung auslege. Ob ich im Geist der Verfassung agiere oder ob ich nur den Buchstaben benutze. Und den Buchstaben kann ich auch benutzen, um den Geist in eine völlig andere Richtung zu drehen.
Und weil das so ist, weil Verfassung mehr ist als Wortlaut, nämlich ein gelebtes Ethos, stellt sich die Frage, ob man den Wortlaut eines Verfassungsdokuments überhaupt braucht, um einen freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat zu etablieren. Kann man nicht einfach dem britischen Beispiel folgen?
Unter den knapp 200 Staaten der Welt ist nicht mal ein Dutzend verfassungslos. Das muss einen weniger fassungslos machen als die Tatsache, dass Staaten mit Verfassungen, Nordkorea, Iran, Russland, China und viele andere, keineswegs Orte mit ausgeprägten Bürgerrechten sind. An prominentester Stelle verzichtet dagegen das heutige Großbritannien noch immer auf ein Verfassungsdokument, obwohl England den modernen Verfassungsbegriff hervorbrachte. Florian Meine.
Zunächst ist es ganz interessant, dass in der englischen Revolution, also in den englischen Revolutionen, Bürgerkrieg des 17. Jahrhunderts, sich der Sprachgebrauch vom Plural zum Singular verschoben hat. Am Anfang des Jahrhunderts begegnet uns das Wort Constitutions oder Constitutiones, bedeutet im Plural so etwas wie die Grundlagen des Königreichs, die Grundlagen der politischen Ordnung. Und unter Berufung auf die Verletzung der Constitutions of this Kingdom wird 1642 auch der König hingerichtet.
Mit dem König ist kein Staat zu machen. Affenschwanzlogik 5.
Und am Ende des Jahrhunderts, vor der Glorious Revolution, ist der Sprachgebrauch in den Singular transferiert. Und in den 1680er Jahren kann man dann auch in England zeigen, es wird von der Constitution of this Kingdom gesprochen. Es ist also ein Singular geworden. Und damit steht im Grunde der moderne Verfassungsbegriff.
Es liegt kein einheitliches Verfassungsdokument vor. Also es gibt geschriebene Teile, zum Beispiel die Magna Carta von 1215. Es gibt richterliche Urteile zu Verfassungsfragen, die dann eben auch als Teil der Verfassung gelten. Es gibt die Konventionen, wie die parlamentarische Praxis aussieht. Das ist auch Verfassungsbestandteil. Es gibt das Common Law, also das präzedenzfallorientierte Recht, und das Statute Law, das Gesetzesrecht.
Alles konstitutionell relevant, aber eben nicht ein einziges singuläres Verfassungsdokument. Entscheidend im britischen Modell die Parlamentssouveränität. Das letzte und das allerletzte Wort haben die gewählten Volksvertreter, nicht der König und kein Gericht.
Parlamentssouveränität heißt, dass das Parlament theoretisch jedes Gesetz erlassen kann, das es will. Sei es, Briten jüdischen Glaubens die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, Christen und Nichtchristen die Heirat zu verbieten, Ehen zwischen Schwarz und Weiß aufzulösen oder alle rothaarigen Frauen zu enteignen.
treibt der Wiener Rechtswissenschaftler Martin Begrich das insulare britische Denken auf die Spitze der darin lauernden Möglichkeiten.
In seinem Kern bedeutet Parlamentssouveränität oder auch Parlamentssuprematie, dass das Parlament hierarchisch gesehen über allen anderen legislativen Institutionen Großbritanniens steht und dass es Gesetze beliebigen Inhalts erlassen kann, solange dies in Form eines Act of Parliament, also eines Parlamentsgesetzes, geschieht.
Das Parlament als Vertreter des Volkes ist der Souverän und deswegen bestimmt das Parlament auch über die Verfassung und zwar ohne größere Einschränkungen. In anderen Ländern mit Volkssouveränität ist es ja so, man kann die Verfassung, an die das Parlament gebunden ist, schon auch über das Parlament ändern, aber mit hohen Hürden. Also da muss eine Zweidrittelmehrheit oder so gegeben sein. Und wenn das Parlament selbst der Souverän ist, dann kann es die Verfassung mit einfacher Mehrheit ändern.
Eine Verfassung ändern, die es in auskristallisierter Form nicht gibt. Aber auch tiefe Einschnitte beschließen, die das Leben der Menschen beeinträchtigen, mit einfacher Mehrheit.
Brexit means Brexit and we're going to make a success of it.
Nach der Durchsetzung der parlamentarischen Regierung in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts haben wir im Grunde ja das eigentliche Charakteristikum der englischen Verfassung sich herausbildend, dass es nämlich eine Trennung gibt zwischen dem Souverän de jure, also dem rechtlichen Souverän, dem König, und dem politischen Souverän, nämlich dem im House of Commons repräsentierten Wahlvolk.
King in Parliament, das war die Konstruktion, nicht? Also der König in Zusammenarbeit mit dem Parlament, das ist die Regierung. Aber natürlich wurde die Monarchie in ihrer Bedeutung immer weiter zurückgedrängt zu einer reinen Repräsentation. Ja, also das ist ein langer Prozess, der damit anfing, dass die Barone dem König Rechte abgetrotzt haben, bis eben das einfache Volk, jedermann, auch in den Genuss dieser Rechte kam und auch ins Parlament gewählt werden konnte. Also es war ein über Jahrhunderte sich erstreckender Demokratisierungsprozess, trotz des Dachs der Monarchie, was dazu führte, dass der König an Bedeutung verlor.
Und sich den Parlamentsbeschlüssen niemals widersetzen darf, sie aber, damit sie Gesetzeskraft erhalten, unterzeichnen muss. Das letzte Mal, dass ein König dem Parlament die Stirn bot, fiel ins Jahr 1708. Die verschroben und instabil wirkende Konstruktion von King bzw. Queen in Parliament hat also seit über 400 Jahren Bestand. Verfassungslos.
Will man den König jetzt loswerden, braucht man ihn nicht mehr hinzurichten. Man lässt ihn die eigene Abschaffung einfach unterschreiben.
Ja, ja klar. Parlamentarische Souveränität hieße eben alles, inklusive von Acts of Parliament, die auf die Abschaffung der Monarchie hinausliefen. Rechtlich würde man wohl sagen, der König müsste auch eine Thronrede verlesen, die das politische Programm der Abschaffung der Monarchie ankündigt.
Wahrscheinlich, ja. Aber ich nehme nicht an, dass in absehbarer Zeit so etwas eintreten könnte.
Eine andere Frage ist, ob er es dann täte. Kommt natürlich komplett auf die Situation an.
Schwer vorstellbar, dass ein König, der keinen auf ihn zugeschnittenen Machtapparat mehr besitzt, dann zu Mitteln greifen kann, die ihn in Amt und Würden halten. In der Spiegelung freilich wirft das Beispiel der nominell verfassungslosen britischen Monarchie die Frage auf, wieso sich absolute Herrschaftsmodelle wie beispielsweise das Sultanat von Brunei oder Saudi-Arabien Verfassungen gegeben haben. Die Machtfülle der dortigen Machthaber lässt sie so absurd erscheinen wie die Verfassung der absoluten Wahlmonarchie des Vatikanstaats mit seinem nach institutionellem Selbstverständnis unfehlbaren und damit kritikresistenten Oberhaupt.
Das i-Tüpfelchen der Vollkommenheit wäre eine Erbmonarchie, Affenschwanzlogik 7. Ist im Männerstaat Vatikan aber nicht zu haben.
Verfassungen scheinen also oft etwas ganz anderes zu sein als die löbliche Selbstverpflichtung von Herrschenden gegenüber denen von ihnen Beherrschten. Etwa in Saudi-Arabien, Brunei, Oman und so weiter.
Das sind ja jetzt nicht umsonst jetzt Staaten, denen es wirtschaftlich ganz gut geht und für die natürlich Werbung, das heißt Kommunikation auf einem globalen Investmentmarkt, auf einem Markt um Touristen, das ist ja für die echt eine Hausnummer und natürlich finden die das bestimmt toll, wenn sie irgendjemandem sagen können, ja, hier ist unsere Verfassung, wir haben auch eine Verfassung.
Das ist eigentlich überflüssig, aber die modernen Diktaturen, die wollen sich ja immer den Anstrich auch des verfassungsgemäßen und auch des Demokratischen geben. Es wird ja in völlig diktatorischen Systemen auch gewählt. Es hat sich so durchgesetzt, dass man legitimiert nur dann erscheinen kann, wenn man irgendwie eine demokratische Legitimation hat. Und insofern werden dann Verfahrensweisen oder Rituale oder Dokumente von liberalen Demokratien formal übernommen, aber inhaltlich ganz anders ausgefüllt. So kommt es, dass man sich halt auch als Diktatur eine Verfassung gibt, die entweder gleich alle Macht dem einen zuschreibt oder die Macht scheinbar verteilt und in der Praxis wird das dann ganz anders gehandhabt.
Auf die Praxis kommt es an und nicht auf den Wortlaut. Das lehrt das Positivbeispiel Großbritannien wie die unzähligen Negativbeispiele von Russland bis Nordkorea.
Also die Praxis ist einfach so, dass man einen repressiven Staatsapparat hat, gegen den man nicht ankommt. Also selbst wenn da Rechte verbrieft wären, kann ich sie ja nicht gegen diesen Apparat durchsetzen. Also ich habe eine Chance, Rechte durchzusetzen, wenn die Gewaltenteilung in die Verfassung aufgenommen ist und wenn sie dann auch in Praxis durchgeführt wird. Ja, dann habe ich Institutionen, an die ich mich wenden kann, wenn ich mich in meinen Rechten verletzt sehe. Alles andere funktioniert einfach nicht.
In der Ethnologie unterscheidet man die allgemeine Reziprozität. Wir sind eine Gesellschaft mit allgemeiner Reziprozität, allgemeiner Gegenseitigkeit von den Gesellschaften mit persönlicher Reziprozität.
Blickrichtungswechsel. Karl-Heinz Kohl, emeritierter Professor für Kultur- und Völkerkunde an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Also wenn Sie in den Zug steigen und hinterlassen da nach einer Fahrt von ein paar Stunden Ihren Müll, Sie nehmen den Müll und stecken den in den Papierkorb für jemanden, den Sie gar nicht kennen, nämlich der nach Ihnen kommt. Das ist bei uns so ein allgemeines Modell und in den anderen Gesellschaften, in den Gesellschaften mit persönlicher Reziprozität, da gibt es diese Gesten nur zwischen den Leuten, die sie auch wirklich gegenseitig kennen.
Steht da nicht meistens ein Schild, nimm deinen Müll mit, Mensch? Aber wenn man Schrift braucht, weil man sich gegenseitig nicht mehr direkt ansprechen kann, wird es kompliziert. Wer kann schon lesen? Und wer erst schreiben?
Tatsächlich bildeten Gemeinschaften mit Schriftkultur in der Menschheitsgeschichte eher die Ausnahme. Vor der Unterwerfung durch die Europäer besaßen auch die Völker Nordamerikas keine Schrift, praktizierten aber politische Verfahren, die in Europa als republikanisch gegolten hätten. Das verblüfft, denn in Gesellschaften mit persönlicher Reziprozität braucht man keine Politik. Man hat Verwandtschaft. Darüber lässt sich fast alles regeln. Nicht so bei den Indigenen auf dem heutigen Gebiet der USA.
Es sind eigentlich urdemokratische Gesellschaften, weil die Mitglieder des Rats, die werden in der Regel eben auch bestimmt nach ihrem Ansehen. Da spielt die Abstammung keine große Rolle. Und Diskussionen werden eben anders als bei uns nicht dadurch getroffen, dass man wie praktisch im Krieg die unterschiedlichen Parteien sich versammeln lässt und die Partei gewinnt, die im Fall eines Krieges die meisten Häupter hätte. Das ist ja das System unseres Parlaments, also wenn Sie so wollen, der Krieg in das Parlament gelegt.
Lebende Krieger sind mehr wert als tote Krieger, die dem Sieger, genau wie dem Verlierer, zum Überleben des Stammes fehlen. Affenschwanzlogik 9, debattieren ist günstiger.
Das Prinzip ist anders. Es geht um das Erreichen einer gemeinsamen Übereinstimmung, eben um den Konsens. Und das kann man so auch verallgemeinern, ist bei nahezu allen indigenen Völkern Nordamerikas der Fall.
Am bekanntesten ist die Demokratie der Irokesen, von der wir durch Überlieferungen der Kolonisten wissen. Schriftliche Eigenbelege fehlen.
Jeder dieser Stämme war im gemeinsamen Irokesenrat durch 10 sogenannte Sachem vertreten. Das waren also ihre Abgeordneten. Und wenn irgendwelche Entscheidungen anstanden, dann hat man sich in einem der Langhäuser zusammengesetzt und so lange über den Fall diskutiert, bis man zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen ist.
Einigungslogik ist Friedenslogik. Und genau das macht die irokesischen Praktiken zu einem attraktiven Vorbild, zumindest in der Rückschau des 20. Jahrhunderts. Kann die friedliche gesellschaftliche Binnenordnung der nordamerikanischen Verfassung von 1787, ungeachtet des durchaus unfriedlichen Umgangs mit den indigenen Völkern, maßgenommen haben am Vorbild der indianischen Demokratien? Genau das besagt die Iroquois Influence Theory.
Das ist eine Theorie, die ist von amerikanischen Historikern in den 70er Jahren entwickelt worden. Und zwar hat man in den Archiven damals gefunden, welche bedeutende Rolle die Irokesenföderation und deren Verfassung für die Gründerväter Amerikas gespielt hat. Es ist überraschend, fast jeder von ihnen, von Benjamin Franklin angefangen bis hin zu George Washington und James Monroe, hatte Kontakte zu Irokesen. Und zum Teil sind einige der Gründerväter auch adoptiert worden in eine der sogenannten Five Nations.
Für die Anhänger der Iroquois Influence Theory stellt ein Brief Benjamin Franklins aus dem Jahr 1751 den zentralen Baustein dar.
Liest man ihn zusammen mit den Äußerungen der anderen Gründungsväter, dann liegt die Annahme tatsächlich nahe, dass die Irokesenliga das Vorbild für die föderative Verfassung der USA abgegeben haben könnte. Wie die einzelnen Irokesen-Nationen behielten die ehemaligen britischen Kolonien auch nach ihrem staatlichen Zusammenschluss einen Teil ihrer alten Souveränität.
Karl-Heinz Kohl, 9 Stämme, das Erbe der Indigenen und die Wurzeln der Moderne.
Daneben gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Parallelen zwischen der politischen Organisation der Irokesen und dem politischen System der USA. So war zum Beispiel ein dem Impeachment der amerikanischen Präsidialverfassung vergleichbares Verfahren auch bei den Irokesen gebräuchlich. Ihre Sachems konnten von den Frauen ihres Clans abgesetzt werden, wenn sie ihrem Amt nicht oder nicht mehr gewachsen waren, was in den monarchischen Verfassungen Alteuropas weder in den erblichen noch in den Wahlkönigtümern möglich war.
Die Theorie ist zwar umstritten, aber die Übereinstimmung besteht auf jeden Fall darin, dass Einflüsse ausgegangen sind von den Irokesen. Fraglich ist nur, wie hoch nun tatsächlich diese Einflüsse waren.
Es fehlt nicht an Gegnern dieser Theorie. Und mangels irokesischer Dokumente bleibt alles Spekulation. Diese lässt sich weit ausdehnen bis an die Pforten des deutschen Grundgesetzes.
Die irokesische Verfassung hat gewissermaßen über die amerikanische auch das Grundgesetz beeinflusst. Das heißt, unsere föderative Verfassung.
Nicht zuletzt wegen der strukturellen Parallelitäten von irokesischem und europäisch-antikem Mitbestimmungsdenken gab es im 19. Jahrhundert auch die Hypothese, die indigenen Völker Nordamerikas seien direkte Nachkommen des untergegangenen antiken Mittelmeervolkes der Pelasger. Doch in der Weltgeschichte benötigten Parallelentwicklungen keine Wanderungsbewegungen. Sie entstehen unabhängig.
So stößt man im Königreich Polen des 17. Jahrhunderts auf einen ähnlichen sozialen Konstruktionsfehler wie bei der unaufgeschriebenen Praxis der Irokesen, die Pflicht zum Konsens. Ein einziges Veto im damaligen polnischen Adelsparlament, der Sejm, genügte, um Entscheidungen zu blockieren.
Es gibt immer ein Veto. Das Veto ist die Waffe der scheinbar Friedfertigen. Sie sprengt eine Versammlung, ohne die Bombe zu zünden.
Letztlich führte dieses Liberum-Veto zum Untergang der polnischen Eigenstaatlichkeit. So wie die konsensorientierten Irokesen den robusten Machtpraktiken der europäischen Invasoren unterlagen. Die Zeit, die man zur Entschlussfindung braucht, fehlt einem zur Umsetzung der Entschlüsse. Einstimmigkeit ist die Luxusform einer utopisch konfliktfreien Gesellschaft.
Und Utopien lieben die Schriftform. Wobei, oder gerade weil, die Schrift gar nichts garantiert. Niedergeschriebenes kann einen Möglichkeitsraum eröffnen, den Wirklichkeitsraum verfehlen und Versprechungen enthalten, die, wie in Diktaturen, niemand einzulösen gedenkt. Dass 90% aller Staaten der Welt mit Verfassungen prahlen, besagt somit wenig. Werden die entscheidenden Punkte verfehlt, individuelle Bürgerrechte, eine unabhängige Justiz und die Möglichkeit, Regierungen ohne Blutvergießen abzulösen, sind Verfassungen das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Man kann, siehe Großbritannien, sehr gut verfassungslos existieren. Aber man sollte fassungslos sein, wenn die Modelle der Freiheit an Boden verlieren.
Wir haben Bedrohungen der liberalen Demokratie von außen, China, Russland, Islamismus, von innen Populismus, Identitätspolitik, alles Mögliche. Ja? Und wir haben nicht die Garantie, dass unser System überlebt, wenn wir uns nicht dafür einsetzen. Ja? Das ist etwas, was nicht einmal da ist und dann bleibt es, sondern es muss immer wieder erfüllt und ausgefüllt werden von den Bürgern, die das auch wollen und die das auch tragen.
Verfassungslos. Können Staaten und Gesellschaften ohne Verfassung gedeihen? Ein Feature von Florian Felix Wey. Es sprachen Inka Löwendorf, Lars Schmidtke, Thorsten Föste, Markus Hoffmann und Timo Weißschnur. Ton und Technik Ralf Perz. Regie Johanna Tirntal. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.